wie es zu dieser Predigt kam. Wir bewegen uns hier in Korfreiburg seit einigen Wochen, Monaten fast, durch die Apostelgeschichte. Die, die regelmäßig kommen, wissen das, aber heute haben wir einige neue Gesichter oder welche, die wir seltener sehen. Deswegen das zur Einleitung. Ich persönlich finde die Apostelgeschichte sehr spannend und wir können daraus ganz viel lernen darüber, wie Gemeinde wächst, weil das wird ja da beschrieben in der Apostelgeschichte, wie dieser Missionsbefehl, den Jesus gegeben hat, bevor er zurück zu seinem Vater in den Himmel aufgefahren ist, wie der in die Realität umgesetzt wurde. Und damit soll es auch heute so ein bisschen weitergehen. Das ist der eine Part, der mich beschäftigt über Wochen. Und ich bin ja immer so einer, der auch mit beiden Beinen auf dem Boden steht, das wisst ihr. Ich bin auf einen Spruch gestoßen, der jetzt dann immer mal wieder auftaucht und vielleicht kennt ihr den. Es gibt ja viel so Spruchkarten im Moment und im Internet tauchen dann immer diese Sprüche auf. Und diesen hier habe ich vor einiger Zeit gefunden, do more of what makes you happy. Also tu mehr von dem, was dich glücklich macht. Do more of what makes you happy. Und diese Woche war ich shoppen und in einem meiner Lieblingsläden steht genau das jetzt auf der Einkaufstüte als Werbespruch, wo ich dann dachte, soll das jetzt heißen, ich shoppe gerne und ich soll mehr shoppen oder was hat das zu bedeuten? Okay. Do more of what makes you happy. Ist das nur ein Spruch oder ja? What makes you happy? Was dich glücklich macht? Ich möchte das ein bisschen erweitern. Tu mehr von dem, was dich begeistert. Tu mehr von dem, was dich begeistert. Shoppen ist wunderbar, aber die Begeisterung endet spätestens, wenn das Portemonnaie und das Konto leer ist. Das heißt, das ist nicht wirklich eine gute Basis, auch wenn es einmal glücklich macht. Tu mehr von dem, was dich glücklich macht. Tu mehr von dem, was dich begeistert. Darin steckt auch so ein bisschen, achte auf deine Prioritäten. Manchmal sind wir mit 1000 Sachen beschäftigt und denken, das ist nicht das, was ich eigentlich tun will und es ist auch nicht das, was ich eigentlich tun sollte. Und darum erfüllt es mich nicht. Es hat auch was mit Prioritäten zu tun. Wir wollen heute uns mit einem Menschen beschäftigen, der sehr begeisterungsfähig war. Ein Mensch mit einem flammenden Herzen, mit einem brennenden Herzen für seinen Glauben. Wir sind im Moment, so chronologisch gesehen, ungefähr in Apostelgeschichte 7. Wir hatten betrachtet die Wahl der Diakone vor einiger Zeit. Und Apostelgeschichte 7 schildert die Geschichte von Stephanus. Und damit sind wir bei dem, was Nico gesagt hat. Auch Christen werden verfolgt. Und diese Geschichte von Stephanus, der ja gesteinigt wurde zu Tode, ist die Geschichte des ersten Märtyrers. Der erste, der für den Glauben an Jesus Christus ermordet wurde, getötet wurde. Und diese Steinigung setzte einen Prozess in Gang, nämlich den Prozess, dass der Glaube über Jerusalem hinaus verbreitet wurde. Bis zu dem Zeitpunkt, wo das mit Stephanus passierte, war trotz dieses Missionsbefehls, wo Jesus gesagt hat, verkündigt das Evangelium in Jerusalem, Samaria, Judäa, darüber hinaus, bis an alle Enden der Welt. Dieser Missionsbefehl, der schlummerte noch. Der beschränkte sich bis zu diesem Zeitpunkt nur auf Jerusalem. Und in dem Moment, wo das mit Stephanus passierte, kriegten nämlich die Christen das mit der Angst und verließen scharenweise Jerusalem, um sich in Sicherheit zu bringen. Und fingen dann da, wo sie hingingen, wieder an, Evangelium zu predigen. Also diese Geschichte von Stephanus, so grauselig, wie sie ist und so mahnend auch für uns, dass der Glaube uns etwas kosten kann, setzte diese Entwicklung, die mit dem Missionsbefehl eigentlich uns aufgelegt wurde, dieser Auftrag setzte die in Gang. Stephanus wurde aufgrund von falschen Zeugenaussagen verhaftet. Man hat etwas über ihn behauptet, was gar nicht stimmte. Er wurde vor den Hohen Rat zitiert und musste sich verteidigen. Und diese Verteidigungsrede, die Stephanus gehalten hat, ist uns praktisch komplett im Kapitel 6 und 7 hauptsächlich erhalten geblieben. Und die wäre jetzt zu lang, das alles vorzulesen. Vielleicht mögt ihr es zu Hause nachholen. Jedenfalls beginnt Stephanus mit diesem gemeinsamen Erbe, was verbindet die Juden und die Christen, nämlich die Geschichte von der Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei, der Ägypter und alles, was das nach sich zog. Dieser Gott, der sein Volk, sein Augapfel nicht im Stich lässt. Damit fängt er an auf dieser gemeinsamen Ebene. Und da ist ja noch alles gut vor dem Hohen Rat, da kann man sich gut mit identifizieren, mit dem, was er sagt. Aber dann beginnt Stephanus, diesen Hohen Rat anzuklagen und er sagt, ihr habt den versprochenen Retter ermordet, getötet, gekreuzigt. Und das war nicht in Ordnung. Und wir können uns vorstellen, dass das natürlich den Hohen Priester nicht so erfreut hat, diese Anklage, dass er sich zum Mörder gemacht hat. Stephanus klagt den Hohen Rat an, weil die führenden Juden, die Schriftgelehrten und Pharisäer Jesus nicht als den versprochenen Messias anerkennen, sondern ihn aus dem Weg geräumt haben. Die Anschuldigungen von Stephanus versetzten die führenden Männer des jüdischen Volkes in maßlose Wut. So wird es in der Übersetzung Neues Leben ausgedrückt, maßlose Wut. Und diese Wut macht sich Luft in der Steinigung des Stephanus. Und ich fange mal an mit meiner eigentlichen Geschichte jetzt, nämlich Apostelgeschichte 8, der erste Vers. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. An Stephanus Tod. Und hier in meiner Bibel, jetzt so von der Aufteilung her, da steht die große Acht und dieser eine Satz, Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Und dann wird erstmal nichts gesagt über Saulus, sondern beschrieben, wie die Welle der ersten Christenverfolgung einsetzt. Und ich lese mal hier so 3-4 Verse. Mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein, von der die ganze Gemeinde in Jerusalem erfasst wurde. Und außer den Aposteln flohen alle Gläubigen nach Judäa und Samarien. Einige gottesfürchtige Leute kamen und bestatteten Stephanus unter lautem Klagen. Saulus aber zog durch die ganze Stadt und versuchte, die Gemeinde mit allen Mitteln zu vernichten. Er ging von Haus zu Haus und zerrte Männer und Frauen heraus und ließ sie ins Gefängnis werfen. Diese Übersetzung Neues Leben, die schreibt ja in unserer Sprache, wie wir sie heute verwenden. Und ich habe das gelesen und ich wurde erinnert an die Zeit des Nationalsozialismus, weil ich gerade einen Roman darüber gelesen habe, wie die Gestapo kam und einfach Leute aus ihrem Zuhause gezerrt hat und verhaftet hat und eingesperrt hat und sie sind verschwunden. Und so wie das hier geschildert wird, diese erste Zeit der Christenverfolgung, das erinnert mich an das. Und in diesem Roman wurde das nochmal so in Erinnerung gerufen, es gab keine richtigen Verhandlungen mehr, keine vernünftigen Gerichtsurteile mehr, es war alles Unrecht, ein Unrechtssystem baute sich auf in dieser Zeit ab 1933. Und an das erinnert mich das, was hier passiert. Man hatte keine Chance, man wurde aus seinem Haus gezerrt, in dem Fall um seines Glaubens willen, so wie die Juden aus ihren Häusern gezerrt wurden in der Zeit des Dritten Reiches, und man verschwand. Und es ist eine beängstigende Situation gewesen für die Christen in Jerusalem. Und man kann sich vorstellen, dass sie die Beine in die Hand nahmen, um sich in Sicherheit zu bringen. Voller Leidenschaft jagte Saulus die Christen. voller Überzeugung, den jüdischen Glauben auf diese Weise schützen zu müssen. Das richtige Denken, das richtige Glauben muss bewahrt werden. Und so wurde Saulus zu einem eifrigen, begeisterten, leidenschaftlichen Jäger der Christen. Wir sehen, der Tod des Stephanus war ein Schock für die Christen in Jerusalem, aber er setzte sie in Bewegung, um dem Missionsbefehl Folge zu leisten. Die Botschaft von Jesus Christus wird aus Jerusalem herausgetragen und in Samarien verkündet. Zwar durch verängstigte, geflohene Christen, aber die Kraft des Heiligen Geistes, die sich in Wundertaten zeigte, wurde auch außerhalb von Jerusalem sichtbar. In diese Phase des Wachstums, der Verbreitung der Botschaft, fällt auch die Begebenheit von Philippus. Ihr kennt ja vielleicht, wo er da auf dem Weg unterwegs ist und begegnet diesen Gesandten aus Äthiopien. Und zack, teilt er mit ihm das Evangelium und er lässt sich taufen und geht vermutlich in seine Heimat zurück. So, wir sehen, dass in dieser kritischen Phase für die Christen das Evangelium beginnt, sich weiträumig auszubreiten. Und ich lese mal Kapitel 9, auch die ersten drei Verse. Währenddessen wütete Saulus, also wir haben hier Stephanus gehabt, wir haben Philippus und den Mann aus Äthiopien gehabt und jetzt hören wir hier von Saulus. Während all das passierte, wütete Saulus, schön, ne? Wütet, man kann sich das richtig vorstellen, wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den hohen Priester und bat ihn um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten, aufspüren, um sie zu verhaften und, gleichgültig ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückbringen. Was machte Saulus glücklich? Christen jagen, den wahren Glauben bewahren. Das war seine Leidenschaft. Man kann sich Saulus gut vorstellen, ein Mann voller Tatkraft, auch einer, der strukturiert handelte. Er besorgte sich diese Empfehlungsschreiben, damit man in Damaskus wusste, okay, das ist abgesegnet vom Hohen Rat in Jerusalem, das hat seine Richtigkeit, was hier passiert. Ein Mann voller Tatkraft und Leidenschaft. Von seiner Erkenntnis total überzeugt, nicht ängstlich oder schüchtern. Das Ergebnis seiner Säuberungsaktion in Jerusalem macht ihm Mut. Die von ihm verhassten Christen waren in alle Winde verstreut. Doch als aus Syrien die Nachricht kam, dass sich auch dort innerhalb der jüdischen Gemeinden Christen breit gemacht hatten und für Unruhe sorgten, wurde Saulus geschickt, um dem ein Ende zu setzen, weil er war ja erfolgreich und ehrgeizig und leidenschaftlich in seiner Jagd. Ausgerüstet mit der Bevollmächtigung durch den hohen Priester und mit bewaffneter Unterstützung machte sich Paulus auf den Weg nach Damaskus, um die Christen zu verfolgen und zu verhaften. Und jetzt lesen wir noch mal ein paar Verse weiter, Kapitel 9 von Vers 3 jetzt. Während er, also Saulus, nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Die Stimme antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Die Männer, die Saulus begleiteten, standen stumm vor Verwunderung da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. So führten ihn seine Begleiter an der Hand nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. Welch ein dramatisches Ereignis wird uns hier geschildert. Im wahrsten Sinne des Wortes hatte Saulus den Boden unter den Füßen verloren. Er fiel zu Boden. Er hatte keinen Blick, keinen Plan mehr, wie es weitergehen würde. Er war plötzlich erblindet. Seine hoffnungsvolle Zukunft lag im Dunkeln. Was ihn bisher angetrieben hatte, glücklich gemacht hatte, der grenzenlose Hass auf die Christen, die Lügengeschichten von einem toten Helden verbreiteten, fiel in sich zusammen, weil der Todgesagte ihm selbst begegnet war, Jesus. Saulus blieb dann noch einige Tage in Damaskus, ließ sich taufen und begann sofort damit, in den Synagogen zu predigen und zu verkündigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Welch ein Sinneswandel! Was ihn bisher glücklich gemacht hat, erschreckt ihn jetzt, macht ihn betroffen, lässt ihn seinen falschen Weg erkennen und er hat etwas Neues gefunden, was ihn glücklich macht. Er predigt und verkündigt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Welch ein Sinneswandel, aus dem Menschen, der motiviert von grenzenlosem Hass die Christen verfolgt hatte und töten ließ, wurde ein Prediger der grenzenlose Liebe, der grenzenlosen Liebe Gottes, die sich durch Jesus Christus manifestiert hat. Der Gegenstand der Begeisterung, Hass auf die Christen, hatte sich ganz verändert. Liebe und Begeisterung und Leidenschaft für Jesus und auch seine Anhänger, die Christen. Aus Saulus wird Paulus. Aus dem ehrgeizigen, gesetzestreuen Juden wird Paulus. Und dieses Wort Paulus, der Name, bedeutet der Kleine, der Geringe, der Niedrige. Würde man gar nicht denken, ne? Weil Paulus so ein Mensch ist, dem wir immer wieder begegnen in der Bibel, der so wichtig war für die Verbreitung des Evangeliums in der ersten Zeit, der bis heute so wichtig ist, weil wir von ihm die Briefe haben, in denen wir gelehrt werden, was unseren Glauben ausmacht. Und dieser Name nach seiner Bekehrung bedeutet der Kleine, der Geringe, der Niedrige. Schon erstaunlich, nicht? Und so sieht sich Paulus von nun an als den Kleinen, den Geringen, den Niedrigen. Und das finden wir in vielen seiner Briefe. Und wir wollen parallel zu dem Geschehen aus der Apostelgeschichte ein paar Verse aus dem Philipperbrief dazu hören. Philipper 3, Vers 7 bis 9 lese ich euch. Früher, schreibt Paulus ja, ne, an die Philipper, früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig. Aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Wir sehen diese Änderung in seinem Denken, in seinem daraus erfolgenden Handeln. Ja, alles erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen. Das war sein Lebensinhalt, bevor er Jesus begegnet ist. Sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir von Gott, vor Gott gerecht gesprochen. Die Veränderung zwischen vorher und nachher war in etwa so krass wie, ja, als ob ein texanischer Rinderfarmer plötzlich zum Vegetarier wird und öffentlich erklärt, dass man alle fleischverarbeitenden Betriebe schließen muss. Ja, so mal als Beispiel. So krass war diese Veränderung. 180 Grad. Begeisterungsfähigkeit und Leidenschaft, die die Persönlichkeit des Paulus ausmachten, die schon die Persönlichkeit des Saulus ausmachten, blieben in Paulus erhalten. Aber sie stehen unter einem anderen Stern, ist das falsche Wort? Nein, sie stehen unter dem Einfluss des Geistes Gottes. Paulus wird vom Geist Gottes getrieben, motiviert, angetrieben und plötzlich geht sein Leben in eine andere Richtung. Seine Persönlichkeit bleibt, diese Leidenschaftlichkeit, das Strukturierte, lesen wir mal den Römerbrief, das Begeisterungsfähige, aber es steht jetzt unter dem Geiste Gottes. Ganz was anderes. Saulus war ein leidenschaftlicher Mensch und als Paulus war er es immer noch. Nur durfte sich jetzt der Heilige Geist dieser Leidenschaft annehmen. Und damit trieb der Heilige Geist Paulus dazu an, seine Kraft für das Reich Gottes einzusetzen. Leidenschaft. Was ist eure Leidenschaft? Was begeistert euch? Die Psychologen sprechen davon, dass jeder Mensch in sich trägt Fähigkeiten, Veranlagungen, die ihn auf eine natürliche Art und Weise motivieren. Jeder Mensch soll das haben. Und das ist was, was ich dem Psychologen glaube, weil ich das auch beobachte bei den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Jeder von uns trägt etwas in sich, was ihm wichtig ist, wofür er sich einsetzen möchte, mehr oder weniger, was ihn begeistert, was ihm Freude macht. Der eine kocht gern, der andere backt gern, der nächste isst gern. Ganz profane Dinge. Was begeistert dich, Astrid? Oder beides, genau. Aber wir haben Dinge in uns hineingelegt, die uns begeistern, die uns Freude machen. Wisst ihr, was das ist? In Hamburg haben wir ja sehr viele junge Leute in der Berufsfindungsphase begleitet. Und das war eine Hausaufgabe, die sie gekriegt haben. Denk mal darüber nach, bei all dem, was du jetzt hier in deinem freiwilligen sozialen Jahr ausprobieren musst und auf was du dich einlassen musst, was dir wirklich ganz tief innen drin Freude macht, was dir wichtig ist, wofür dein Herz brennt. Und es ist ganz wichtig, das rauszufinden, weil das ist das, was unser Leben schön macht und was uns glücklich macht. Spürt dem einmal nach, macht euch Gedanken darüber, was ist es, was euch begeistert, denn die Begeisterungsfähigkeit ist in jedem von uns. In einem ist sie ganz doll sichtbar. Ich staune immer über Hilde, wie begeistert und wie leicht es ihr fällt, ihre Erfahrungen mit Jesus zu teilen. Weil so eine Geschichte, wie sie heute erzählt hat, kann sie fast jede Woche erzählen. Hilde liebt es, über ihre Erfahrungen mit Jesus zu sprechen. Andere sind in dem Bereich ganz zurückhaltend und mögen das nicht gerne teilen. Es ist ihnen vielleicht zu persönlich. Und das muss man respektieren. Nicht jeder von uns trägt sein Herz in diesem Bereich auf der Zunge. Aber jeder von uns hat etwas, was ihn begeistert. Und die Frage ist, was ist es? Und hat Gottes Geist seinen Platz darin? Es geht hier nicht darum, ob man etwas, wie kann ich das erklären? Okay, ich mache erstmal weiter, dann kommst du wieder zurück. Wenn Saulus gekonnt hätte, wie er gewollt hat, hätte er mit einem Fingerschnipsen alle Christen auf einmal aus der Welt geräumt. Das war Saulus. Paulus schreibt in seinem Brief an die Philipper, und da erkennen wir, wie diese Begeisterungsfähigkeit ein neues Opfer gefunden hat, falls man es so sagen darf. Philipper 4, liebe Brüder, Ich liebe euch und habe Sehnsucht nach euch. Also diese, die er vernichten wollte, sind ihm so wichtig, dass er sagt, ich liebe euch und ich habe Sehnsucht nach euch. Denn ihr seid meine Freude. Ihr macht mich glücklich. Und die Belohnung für meine Arbeit. Deshalb bleibt dem Herrn treu, liebe Freunde. Aus dem Hass für die Christen wird die Liebe zu den Christen. Am Ende seines Lebens wollte Saulus auf eine Karriere als Pharisäer oder Schriftgelehrter zurückblicken, ein hohes Tier in der Synagoge werden. Paulus dagegen schreibt, und da gehe ich nochmal in den Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 21, Moment. Denn Christus ist mein Leben. Aber noch besser wäre es, zu sterben und bei ihm zu sein. Christus ist mein Leben, sterben mein Gewinn, heißt es bei Luther. Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es, zu sterben und bei ihm zu sein. Aus diesem Saulus, der alles daran gesetzt hat, seine Karriere zu bauen und sich auch eine Position zu erarbeiten durch seine Eifer in der Verfolgung der Christen, sagt plötzlich, am liebsten möchte ich sterben, damit ich bei Jesus sein kann. Die Begeisterung und Leidenschaft steht unter dem Geist Gottes. Was sind deine Leidenschaften? Was begeistert dich? Was möchtest du mit einem Fingerschnipsen in die Realität bringen? Was ist in deinem tiefsten Inneren dein Motor? Deine Antriebskraft, deine Motivation, in welchem Bereich deines Lebens wirst du nie müde, weil es dich immer wieder packt und interessiert und beschäftigt. Wo lässt deine Begeisterung nicht nach? Was ist der Gegenstand unserer Leidenschaft? Bei Paulus war es der grenzenlose Hass auf die Christen, bei Paulus der Wunsch, seine Erkenntnis der Wahrheit zu verbreiten. Die Liebe Gottes in Jesus zu uns Menschen, die Liebe Gottes, die in Jesus zu uns Menschen kam. Weil Hass keine Grundlage für ein gelingendes Leben ist, lernt Paulus zu lieben. Und Paulus schreibt aus dieser Liebe heraus so etwas wie 1. Korinther 13. Das kennt ihr alle, das brauche ich nicht vorlesen. Über diese Liebe, dieser von Hass getriebene Mensch schreibt diese Worte, 1. Korinther 13, über die Liebe. Und wir sehen, wie der Heilige Geist das gebraucht, bis heute, um uns herauszufordern, aber auch zu segnen durch diese Worte der Liebe. Paulus Begeisterung für diese menschgewordene Liebe Gottes formuliert er durch diese wunderbaren Worte, nachzulesen in 1. Korinther 13. Nicht mehr getrieben von Hass, sondern motiviert von Liebe, wurde aus dem Verfolger dann ja auch ein verfolgter Apostel. Welche Begeisterung, welche Leidenschaft brennt in unseren Herzen? Und hat der Heilige Geist die Macht darüber? Ich hatte mal einen Freund vor vielen Jahren, einen Bekannten, also nicht so einen dicken Freund, sondern einfach Mensch, den ich im Jugendkreis kennengelernt habe, einer befreundeten Gemeinde, der mich in seiner Konsequenz der Nachfolge als junges Mädel sehr herausgefordert hat. Der liebte das Schlagzeugspielen. Und als er sich richtig bekehrt hat, hat er es aufgehört, weil er gesagt hat, das passt nicht zu meiner Nachfolge. Mir ist da viel zu wichtig, dass ich gesehen werde, wie toll ich das mache. Ich kann das jetzt nicht mehr. Das steht meiner Hingabe zu Jesus im Wege, meine Liebe zum Schlagzeugspielen. Und er hat es sein gelassen. Er sagte, ich warte, bis Gott mir sagt, setz das für mich ein, zu meiner Ehre und nicht zu deiner. Und wenn du so weit bist, dann darfst du wieder Schlagzeug spielen. Versteht ihr? Was ist es, was uns begeistert? Und erlauben wir dem Heiligen Geist, das zum Bau des Reiches Gottes zu gebrauchen? Jetzt könnte man natürlich sagen, wie kann denn Kochen und Backen und Essen zum Bau von Gottes Reich verwendet werden? Das ist eine Frage, mit der du dich beschäftigen musst, Astrid. Mir würde da schon das ein oder andere einfallen. Aber geht da mal in euch. Hört auf das, was Jesus zu euch sagt. Öffnet euch für das Wirken des Heiligen Geistes. Wofür möchte Gott eure Leidenschaft gebrauchen in seinem Reich? Spannend. Welche Begeisterung, welche Leidenschaft brennt in unseren Herzen? Und haben wir Gottes Heiligen Geist die Herrschaft darüber anbefohlen? Lassen wir das zu? Auf Paulus Leben passt ein Ausspruch von Theodor Fontane. Der soll gesagt haben, Leidenschaft ist immer siegreich. Paulus wurde ein Opfer seiner Leidenschaft. Er wurde verhaftet, gefangen genommen, ausgepeitscht und schließlich unter Kaiser Nero hingerichtet. Trotzdem hat er sich am Ende seines Lebens als Sieger gesehen. Sein Leben war vielleicht nicht im üblichen Sinne glücklich, aber geglückt ist es ihm. Und ich möchte schließen mit einem Vers, den auch Paulus geschrieben hat. Aus dem 2. Timotheusbrief 4, Vers 6, da heißt es, was mich betrifft, so wurde mein Leben schon als Opfer für Gott ausgegossen und der Augenblick meines Todes ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Menschlich gesehen hat Paulus versagt, aber was das Reich Gottes angeht, hat er den Sieg errungen. Ja, ich entlasse euch also mit einer Hausaufgabe. Spürt euren Leidenschaften nach. Darf Gott darüber bestimmen, was damit geschieht? Und das, was euch leidenschaftlich und begeisterungsfähig werden lässt, ist auch das, was Gott für den Bau seines Reiches einsetzen möchte. Ein wichtiger Schlüssel für das, was ihr vielleicht auch in der Gemeinde tun solltet. Weil wer begeistert seinen Dienst in der Gemeinde tut, wer sich begeistert in seine Gemeinde einbringt, der trägt damit ganz direkt zum Bau der Gemeinde bei. Und da spielt diese Begeisterungsfähigkeit, die Gott in uns hineingelegt hat, eine ganz wichtige Rolle. Wie wächst Gemeinde? Durch Menschen, die der Heilige Geist begeistert, sich einzubringen und mitzubauen und sich von Gott gebrauchen zu lassen, dem Bereich, der ihnen Freude macht. Also, was ist das, was euch glücklich macht und was euch mit Freude euren Dienst in der Gemeinde oder im Reich Gottes, ist ja nicht nur Gemeinde, ist ja auch Busfahren und meinen Glauben teilen, wie Gott euch zum Bau seines Reiches gebrauchen möchte.